Fangen wir an, oder?
Sehr gerne.
Ja, nach der Wahl geht's weiter mit Politik. Eigentlich hat es ja nie aufgehört. Für mich hat es vielleicht ganz kurz aufgehört. Ich war im Urlaub, das war auch sehr entspannt, das war auch sehr schön. Ich habe aus der Sonne heraus mit einem Auge besorgt aufs Handy geschaut und so geschaut, was in Deutschland los ist und natürlich es nicht ganz abschalten können, dass Wahlkampf ist, dass die AfD profitiert in Teilen, dass Friedrich Merz ganz komische Dinge tut und dass alle Parteien mal miteinander, aber meist gegeneinander agieren. Und um dieses Wahlgeschehen besser zu verstehen, habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, nämlich Franzi von Campus. Hallo.
Hallo Jan, schön hier zu sein. Und lucky you mit deinem anscheinend deutlich entspannteren Wahlbeobachten aus der Ferne.
Ach doch, das ging so. Also wesentlich 25 Grad wärmer und mit einer Margarita in der Hand war das Ganze aber immer noch fordernd, muss man sagen. War das Ganze immer noch fordernd, aber vielleicht ein bisschen besser erträglich als für euch. Aber bevor wir zur demokratischen Belastung kommen, vielleicht ein wenig zu dir und intromäßig. Ich habe auf deiner Homepage den schönen Satz gefunden: Ich bin Franzi von Campus und ich kommuniziere Komplexes. Das hat mir sehr gut gefallen und ich frage direkt mal naiv nach: Was kommunizierst du denn so und wem?
Ja, ganz unterschiedliches, ehrlich gesagt. Also ich bin ja Politik- und Kommunikationsberaterin. Und nebenbei, also wenn ich das nicht mache, schreibe ich dieses kleine Newsletter-Baby namens AD AfD. Und ich würde sagen, ich habe mich in den letzten Jahren immer viel mit Themen auseinandergesetzt, die einfach schwierig sind. Oder die Welt ist ja auch komplex. Das wissen wir alle. Jeder von uns hat Themen, die einen überfordern. Mich überfordert alles jeden Tag. Und ich habe einfach immer schon ein großes Bedürfnis danach gehabt, mir zu überlegen, wie kann ich das unterbrechen? Wie kann ich das verständlich machen? Und das, ich sag mal so, das finde ich immer wieder in all meinen Stationen. Ich habe ursprünglich mein Volo bei Galileo, bei ProSieben gemacht. Und also
Ach,
so tief
cool.
geht mein Bedürfnis nach Sachen erklären, dass ich zu Galileo gegangen bin.
Ayman
Und
Abdallah.
Habe da immer sehr unterschiedliche Sachen gemacht, sozusagen im Laufe meiner Karriere, und hatte teilweise auch sehr komplexe Themen zu verkaufen oder beziehungsweise den Leuten zu erklären. Ich habe in der Pandemie ein Impfzentrum geleitet zum Beispiel. Da mussten wir jeden Tag auf ganz unterschiedlichen Ebenen den Leuten Dinge erklären. Und zwar so, dass du auch Ängste nimmst oder so, dass du gar nicht erst Ängste zulässt. Sowohl bei den Leuten, die sozusagen mit dir daran arbeiten, aber auch bei den Leuten, die halt reinkommen in so ein Impfzentrum. Und ich habe ein Faible dafür, dass man Sachen so erklärt, dass möglichst alle Menschen sie verstehen können. Und deswegen finde ich kommuniziere gerne Komplexes. Und das sind unterschiedliche Sachen. Manchmal sehr politisch, manchmal eher gesellschaftspolitisch. Ich habe früher auch sehr viel in wirtschaftlichen Kontexten gearbeitet. Auch das kann ein Thema davon sein. Und am Ende des Tages, jedes Thema verdient es, so runtergebrochen zu werden, dass alle von uns es verstehen.
Finde ich auch. Und das finde ich auch als Philosoph. Ich habe ja Philosophie studiert und Sozialphilosophie und so. Und die haben ja auch so, wir haben so ein bisschen dieses Elfenbeinturm-Image und so, ne, dass man so in Tendenz kryptisch unterwegs ist. Und das gefällt mir auch eben gar nicht. Und ich probiere auch, die Welt nicht nur für mich zu verstehen, sondern bestenfalls auch zu kommunizieren. Übrigens nochmal klar bei meiner Recherche auch, genau das hätte ich auch immer angesprochen, dass du an der, ich weiß das Zitat, Spiegel schrieb, seit einem Jahr an der Impffront warst. Und also als Leiterin eines Impfzentrums, also Respekt, Respekt, Respekt dafür, ne? Also ich bin ja selber da, ich bin ja mit der Verschwörungserzählungs Kommunikation auch vertraut und mache das seit ein paar Jahren, habe ein Buch in die Richtung geschrieben auch und in der Pandemie auch so viel Radikalisierung und so viel Kram mitbekommen, ne? Also da muss man, also allein schon ich so als kleiner, irgendwie gar nicht so bekannter Experte, habe schon genug Zeug abbekommen, so, und sich dann dahin zu stellen und wirklich ein Impfzentrum zu leiten und dann Interviews zu geben, das ist super respektabel, auf jeden Fall aus meiner Sicht. Deswegen nochmal danke dafür. Aber bevor wir in der Vergangenheit schwelgen, lass doch in der jüngeren Vergangenheit ein bisschen bleiben, nämlich
Auch
in
schwelgen, meinst
Schwelgen, ja. Wir
du?
denken jetzt ganz romantisch an die letzten ja, Wochen, Monate. Nee, im Ernst. Wie hast du die letzten Wochen wahrgenommen? Wie hast du die letzten Monate wahrgenommen? Vielleicht mal eine Einschätzung von dir zu zunächst. Wie hast du den Wahlkampf wahrgenommen? Jetzt ist er ja vorbei. Jetzt können wir in Vergangenheitsform drüber reden.
Wie schön. Also ich glaube, ich habe den Wahlkampf gar nicht so anders erlebt als viele Menschen, die da drauf geschaut haben und gesagt haben, hier, das ist sehr erhitzt, das ist in Teilen sehr hart, das ist in Teilen unverständlich, das ist in anderen Teilen frustrierend. In der Überlegung, wie kann ich mich entscheiden? Und jetzt ist es ja nie meine Rolle zu sagen, wie entscheidet sich jetzt unbedingt eine politische Person, sondern eher so der Versuch, wie können wir als Zivilgesellschaft, wie kann jede, ich sage jetzt mal wirklich jede Person da zu einer guten Entscheidung für sich kommen? Und da kann ich sagen, ich fand das alles auch anstrengend. Also ich fand, das war ein harter Wahlkampf und ein Wahlkampf mit viel hin und her und es war auch eine harte Zeit. Es sind ja auch fürchterliche Sachen passiert. Wir haben, es sind Menschen gestorben, also nicht im Wahlkampf, du weißt, was ich meine, aber sozusagen in dieser Zeit. Und ich finde, das kulminiert sich in meinem Kopf alles zu, es war erstaunlich lang dafür, also sozusagen dafür, dass es ein sehr kurzer Wahlkampf war. Ich weiß nicht, kennst du diesen Spruch, dass man am Montag gefragt wird, wie geht's dir? Und man sagt, es war eine lange Woche.
Schon,
Also so
ja.
hat sich, finde ich, manchmal dieser Wahlkampf angefühlt, dass man so das Gefühl hatte, also irgendwie, dass wir gleichzeitig die ganze Zeit darüber reden. Der ist doch so kurz, wir haben zu wenig Zeit, ihn wirklich ausführlich zu führen, fühlt er sich wahnsinnig lang an.
Ja.
Und ja, also wenn ich da so drauf schaue und gleichzeitig haben wir ja nicht nur Deutschland, sondern wir haben die internationale Ebene mit allem, was man so aus den USA liest. Und jetzt bin ich wirklich bei Gott keine US-Expertin, also möchte ich hier auch an gar keiner Stelle behaupten. Dafür gibt es viel klügere Menschen, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen. Aber es beeinflusst einen ja. Man liest ja die Nachrichten und man guckt sich das an und denkt so, um Gottes Willen, was passiert da auf diesen Social Media Accounts, was passiert da an Entscheidungen, was passiert da, was lese ich in dem Medium und in dem Medium? Und das kommt ja alles noch dazu on top in so eine Wahlkampfsituation. Und deswegen, ja, ich würde sagen, es war ein sehr langer, unfassbar kurzer Wahlkampf.
Ja, 2025 ist schon alt, das fühlt sich so tatsächlich auch für mich so an. Also ich war, als es losging mit Wahlkampf, Neuwahlen und so, war ich relativ euphorisch und für manche schon so entgeisternd, dass ich dann so meinte, yay, jetzt ist wieder demokratischer Wettbewerb und jetzt kann man sich, ne, jetzt ist die manchmal doch ziemlich blöde Ampel, die blöd gewesene Ampel, sagen wir es so, nicht immer, aber ja, die zerstrittene Ampel. Final zerstritten und jetzt heißt es wieder, ne, profilieren, jetzt heißt es wieder, jeder macht sein Ding und jeder kann die anderen überzeugen oder auch nicht. Ich fand das super, aber dann wurde es wirklich auch, das hatte Strecken, ne? Dann wurde es wirklich, obwohl es kurz war, ganz schön gefühlt lang und eben, du sagst es, ne, mit US-Kram, der dazukommt, ne, und Trump jetzt, also die jetzige Trump-Regierung, die ja auch schon gefühlt ein Jahr im Amt ist, obwohl es ein Monat ist oder so, es ist gar nicht mal so einfach zu ertragen. Aber jetzt mal in die Zukunft blickend, was meinst du denn, wie schwierig wird es denn für die CDU aus deiner Sicht eine neue, eine funktionale Regierung zu bilden, bestenfalls? Also, ja.
Ich kann da, wie wir alle, nur auf Sondierungsgespräche hoffen,
Ja.
mit vielleicht einem diverseren Team, als sich manchmal so andeutet, würde ich sagen.
Du spielst dann auf das
Und
Foto, das wir jetzt auch neulich gesehen
nein, ich meine, so
haben.
insgesamt ist ja die Frage sozusagen, wer führt da welche Sondierungen und was ist sozusagen die Frage? Und ich glaube, natürlich wünschen sich alle eine Entscheidung und Stabilität und dass das alles funktioniert, aber ich sag mal so, man muss es sich ja auch von beiden Seiten aus angucken. Das ist sicher auch keine leichte Partnerschaft, die da eingehen. Und ich glaube, Friedrich Merz war es, der das Ziel gesetzt hat, vor Ostern soll eine neue Regierung stehen. Und aus der SPD hört man, wir müssen auch noch Mitgliederentscheidungen vielleicht berücksichtigen. Also dementsprechend, ich glaube, dass die einiges zu verhackstücken haben. Und wünsche da sehr viel Erfolg, sage ich mal so.
Toi, toi, toi. Nee, geht mir ähnlich. Also ich glaube, das wird schwierig, das wird nicht einfach, ne? Auch hier im März, der sich ja nochmal hingestellt hat, hier linke Spinner und was auch immer, ne? Und dass die CDU die Grünen beleidigt, ist irgendwie klar, aber dass jetzt irgendwie auch auf den letzten Metern nochmal das Megafon angeschaltet, das populistische Megafon ja eigentlich angeschaltet wurde und dass das Ganze nicht einfacher wird. Man könnte ja eigentlich sagen, so von einer Zweckehe, also Zweckehe Ampel, geht's dann, also wir hatten eine Zweckehe-Regierung und wir kriegen jetzt schon die nächste Zweckehe-Regierung und ob das jetzt so doll wird und ob das, ja, es ist schwierig abzusehen, ne? Es ist gar nicht, leicht zu sagen.
Ja, und ich finde auch, dass man schon immer wieder nochmal sich vor Augen halten muss, dass natürlich, also ich sag mal so, ich weiß ja, Wahlkampf ist Wahlkampf, ne? Und im Wahlkampf werden Sachen gesagt, die man sonst eben in so einer Sondierungsphase und wenn man dann zusammenarbeitet, eigentlich nicht sagen würde. Aber ich fand es schon sehr schade, dass am Tag vor der Wahl nochmal sozusagen das Attentat auf Walter Lübcke sozusagen angesprochen wurde und dass es dann hieß sozusagen, ja, wo wart ihr denn alle als quasi? Und das, ich meine, und jetzt inzwischen hat sich die Witwe geäußert und gesagt, dass sie diese Aussage beim gemeinsamen Wahlkampfabschluss sehr befremdet hat und dass sie das so nicht stehen lassen möchte. Und dass diese Sachen dann, das macht mir Bauchweh. Also egal, welche Seite sowas macht. Also wenn wir überhaupt von Seiten, egal welche Partei so, ne? Also ich möchte gar nicht von Seiten sprechen. Das macht mir Bauchweh. Und das tut mir weh für all die Menschen, die eben damals schon auf die Straße gegangen sind und die sich jeden Tag einsetzen. Und mir tut es auch weh, wenn ich sehe, als jemand, die selber jahrelang in gemeinnützigen Organisationen gearbeitet hat oder für oder mit gemeinnützigen Organisationen gearbeitet hat, wenn diese in Frage gestellt werden, auch hier, egal welche Partei. Also wenn dieses System, was es geht nicht ohne Ehrenamtliche in Deutschland, es geht nicht ohne gemeinnützige Organisationen, die sich einsetzen. Darauf basiert unter anderem die Zivilgesellschaft, darauf basiert die Demokratie. Und wenn ich sehe, dass das in Frage gestellt wird, beziehungsweise nicht auf, man darf ja immer Fragen stellen, auch im parlamentarischen Prozess, ist es die Frage, welche Fragen an wen und auch in welcher vielleicht Tonalität, in welchen Kontext Sachen gerückt werden. Und das finde ich beängstigend. Und das gefällt mir nicht, was sich da entwickelt. Und dementsprechend wünsche ich mir von allen Seiten da ein starkes Rückgrat. Auch von den Leuten, die vielleicht in Parteien manchmal zugucken müssen, dass eben Dinge gesagt werden in ihrem Namen, im Namen ihrer Partei, wo sie nicht so mitgehen würden.
Bin ich bei dir. Und vor allen Dingen auch Walter Lübcke, gerät ja fast schon in Vergessenheit, CDU-Politiker gewesen und ermordet, auch gerade weil er einen weltoffenen Kurs, einen humanitären Kurs gefahren hat und gesagt hat, natürlich nehmen wir Geflüchtete, Flüchtende auf, wenn sie hier Hilfe benötigen und das gehört auch dazu. Das war auch der Grund, warum er unter anderem ins Visier von einem Nazi-Terroristen auch kam und letzten Endes ermordet wurde. Ne? Also ihn jetzt zu instrumentalisieren, fand ich auch mehr als schlechten, oder die eine Mordtat an Lübcke zu instrumentalisieren, fand ich auch mehr als schlechten Stil.
Also ich
Und ja.
verstehe zumindest, warum es jetzt die ersten großen Aufrufe gibt, auch von Organisationen, die sagen, lasst uns bitte zu einem gemeinsamen Miteinander wiederfinden. Weil, wie gesagt, harte Bandagen. Es ist ein parlamentarischer Prozess. Parteien müssen sich gegenseitig anzählen. Man steht im Wettbewerb, in einem Wahlkampf gegeneinander. Also dass da schwierige Sachen gesagt werden, ist uns, glaube ich, beiden klar. Aber es muss trotzdem ein Ton gefunden werden, der funktioniert und der vermittelnd ist und der auch mir als, ich sag jetzt mal, da sage ich jetzt gar nicht die Person, die sich irgendwie natürlich auch mit allem beschäftigt und liest und so wie du wahrscheinlich auch wirklich so mit Eilmeldungen lebt und das alles wahnsinnig aufregend findet. Das sind ja ganz viele Leute nicht. Und ganz viele Leute kriegen eben nur Headlines mit und das auch zu Recht oder gucken halt abends oder morgens eben rein und ansonsten haben die 40.000 andere Sachen zu tun und kriegen nur die Speerspitze oder die Spitze des Eisbergs mit. Und wenn die Spitze des Eisbergs immer erhitzt ist und immer wütend und immer polarisierend und polemisch und worst case populistisch, dann verstehe ich, dass man Vertrauen verliert, egal in welche Partei. Und das finde ich keine gute Entwicklung. Und da wünsche ich mir für uns alle in diesem dann doch jetzt etwas Jahrzehnte fortgeschrittenen 25 ein bisschen mehr Ruhe.
Ja, wünschenswert wird, aber sieht gar nicht danach aus. Ne? Du hast es gerade schon so ein bisschen in der Anspielung drin gehabt. Es gab jetzt eine kleine Anfrage, also über 500 Fragen seitens der CDU, unter anderem zu NGOs und Verbänden und was denn Finanzierung angeht. Aber auch so, man hat den Eindruck, ging es darum, die Demonstration gegen Rechts und gegen Rechtsradikalität und gegen Rechtsextremismus in Verruf zu bringen durch diese Fragen. Also da ging es dann unter anderem auch ja um die Omas gegen Rechts und solche, also ganz viele zivilgesellschaftliche Verbände und Vereine und einfach Bewegungen so, ne? Und das ist ja auch krass, ne? Und da hat Steven an Palagan hat neulich geschrieben: In diesem Land werden eher, also Zitat, in diesem Land werden eher die Omas gegen rechts verboten als die AfD. So, ne? Und da dachte ich so, ja, irgendwie schon, ne? Also man hört sehr stark, dass jetzt eine CDU sich nochmal empowered fühlt, vielleicht sogar nachzutreten. Nachzutreten auch gegen die Demos der letzten Wochen. Ich hatte ja einen der Demo-Organisatoren von Fridays for Future, Robin Alef, auch in diesem Podcast sogar schon zweimal. Der hat, war vor einem Jahr da und jetzt gerade erst wieder im Januar. Ne? Und ja, das finde ich schon. Oder denken wir über die Demos nach. Wie siehst du denn die Demos? Haben die was genützt? Oder Klassikerfrage: Wie oft müssen wir denn auf die Straße gehen für mehr Zusammenhalt und gegen rechts? Oder ist das jetzt ein selbstermächtigendes Ritual einfach und am Ende wählen die Leute trotzdem CDU und AfD? Oder wie siehst du das? Oder ist das schon jetzt so, sollte ich mir den zynischen Unterton vielleicht lieber sparen? Wie was?
Wir sollten uns vielleicht alle zynischen Untertöne in Zukunft sparen, weil,
Ja.
weiß ich nicht, ist ja auch immer so traurig, wenn wir jetzt alle ZynikerInnen werden.
Ja, schon.
Also ich schreibe ja diesen Newsletter und ich habe den letztes Jahr gestartet mit die allererste Frage, die ich darin beantwortet habe, hieß, nützen die Demos nur der AfD? Und ich habe das mitgenommen, weil das eine Frage war, die mir ganz oft gestellt wurde. Und ich glaube, dass wir überhaupt nicht aufhören sollten zu demonstrieren. Ich glaube, dass es A, gibt es wissenschaftliche Nachweise aus anderen Ländern, dass sozusagen permanenter Einsatz auch über Demonstrationen tatsächlich aus Italien gibt es da so ein Beispiel, das könnt ihr alle natürlich selber nochmal nachlesen, dass das tatsächlich die Stimmung verändert und dass das dann auch Einfluss hat auf bestimmte Ergebnisse. Der zweite Punkt ist, dass sich auf De Demos sind natürlich nie genug. Also es ist auch mal die Frage, lohnt sich etwas? Ich finde, wir stellen damit so viel in Frage, was aber eins von vielen Mitteln ist, was Menschen tatsächlich tun können. Es ist ja immer die Frage, was erwarten wir, was Menschen tun können? Und in manchen Ländern wird das Kapitol gestürmt.
Ja.
Und ich finde, wenn wir Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße kriegen, ist das auch ein, ist das, also nicht, ich will das jetzt nicht mit dem Kapitolsturm vergleichen, fällt mir gerade so auf, aber ich sag mal so, es ist ein friedlicher Protest. Es ist eine Möglichkeit zu sagen, wir stehen für irgendwas. Was ich aber auch sehr klar sage und wo ich auch immer sehr ehrlich bin, ist, ich sage zum Beispiel gegen Rechtsextremismus. Ich glaube, dass wir gerade in diesen Zeiten aufpassen müssen, wie wir uns ausdrücken und dass wir versuchen müssen, nicht Leute auszuschließen. Es gibt ein politisches Spektrum zwischen links und rechts und in diesem Spektrum haben wir in der Bundesrepublik auch immer gearbeitet. Also da gucken wir auf die Historie und dieses Spektrum hat es immer gegeben. Und wir kommen aus einer Historie, demomäßig, aus einer Diskussion, in der sich viele von Anfang an ausgeschlossen gefühlt haben. Also gar nicht mal nur eine Partei wie die CDU, sondern viele Menschen, die sich zum Beispiel im konservativen Spektrum verortet haben oder verorten. Und ich habe ein klares, also wenn ich mir so überlege, was mir wichtig ist und wogegen ich mich einsetze, und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, dann rede ich über die extreme Rechte. Dann rede ich über diese Verbindungen, die es gibt. Und dann rede ich über ganz bestimmte Themen, wo ich auch finde, dass es unangenehme Vernetzungen gibt. Und ich finde, es gibt unangenehme Vernetzungen, was das Thema Sexismus angeht, was das Thema Antifeminismus angeht. Es gibt, das gilt übrigens parteienübergreifend, dieses Thema. Es gibt gefährliche Vernetzungen zum Thema Antisemitismus und Rassismus und davon kann sich einfach niemand von uns freisprechen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, in diesen Zeiten, genauso wie es ja auch Leute gibt, die jetzt irgendwie völlig frei für sich definieren, was Populismus ist. als ob es dafür keine wissenschaftliche Diskussion gäbe. Ich habe heute Morgen noch bei einem Frühstück darüber gesprochen, was ist eigentlich Diktatur, was ist Autokratie. Und dann habe ich selber auch nochmal nachgeguckt, dass Autokratie das ist, was PolitikwissenschaftlerInnen inzwischen viel mehr verwenden, weil es viel klarer definiert ist und Diktatur irgendwie nicht so klar definiert ist. Und so, und deswegen das vielleicht nur nochmal zur Einordnung. Ich glaube, Sprache ist wichtig. Ich glaube, Sprache ist.
Darf ich da einhaken ganz kurz? Ich glaube, bin
Ja.
da komplett bei dir. Und vielleicht unsere, vielleicht können wir ja ein bisschen gemeinsam nachdenken, was denn für uns oder auch aus der Wissenschaft, aber so was der Unterschied ist zwischen Radikalität und Extremismus. Also, so wie ich es kenne, ist die, also was, wenn man jetzt sagt, also genau, du hast ja gerade drin gehabt, eigentlich, dass auch manche aus dem konservativen Spektrum gesagt haben, ach, die demonstrieren gegen rechts. Und das ist ja, rechts ist ja eine komplett legitime Meinung, was auch immer, rechtskonservativ sein oder so, und also demonstrieren sie gegen mich oder so. Und das, was ja letzten Endes rechts oder links auch Radikalismus ausmacht, würde man sagen, ist ja eine besonders radikale Haltung, heißt ja eine, also Radix ist, glaube ich, ist die Wurzel eigentlich, ne? Also etwas, das den Kern einer Sache besonders trifft und da besonders vielleicht, ja, besonders radikal, ich darf es jetzt nicht zirkulär definieren, besonders, also sich auf Kernelemente besinnt. Und wie grenzen wir das jetzt ab von Extremismus? Oder wie grenzt du das ab? Was ist der Unterschied zwischen Radikalität und Extremismus?
Oh, da hast du mich jetzt natürlich mit der perfekten Definition, die muss ich dir noch nachliefern. Ich weiß nur, dass sozusagen die Begriffe werden ja stark oder häufig synonym verwendet. Und es
Ja.
ist ja ein Unterschied, ob jemand jetzt sozusagen, also und zum Beispiel Extremismus kann ja den Extrempunkt von Radikalisierungsprozessen abbilden. Das heißt aber
Ja.
nicht, dass jemand, der sich radikalisiert, zwangsläufig, dass das zwangsläufig zum Extremismus führt. Also
Ja,
es sind
genau.
unterschiedliche Bereiche. Und es wird natürlich, wie so vieles, halt immer alles vermischt. Und die Unterscheidung ist, glaube ich, so schwierig. Weil Extremismus ist halt so ein Zustand, also ich würde sagen, Extremismus ist ein Zustand, während Radikalisierung ein Prozess ist.
Okay, das
Um
finde
das
ich, das
vielleicht
finde
nochmal, also wie gesagt, würde ich jetzt mal so dahingestellt lassen. Ich glaube, damit fühle ich mich auch einigermaßen wohl. Sicher gibt es deutlich bessere Definitionen da draußen und dann schickt sie uns mir gerne.
mir
Ich
auch.
habe da nur tatsächlich lustigerweise letztens mal was nachgelesen, auch für einen Newsletter und bin da bei der BPB irgendwo gelandet. Deswegen fühle ich mich jetzt so zumindest mit dieser großen, groben Grundbeschreibung ganz sicher. Und
Ja.
ich sag auch nicht, und da sind wir wieder bei, alles ist komplex und wir müssen es einfach definieren. Ich verstehe ja, warum wir alle ständig das Wort nehmen, was uns halt gerade einfach ist. Und ich verstehe auch, dass es natürlich, ich weiß ich nicht mehr, wo ich das gelesen habe, der Zeitgeist geht nach rechts. Und dass eine Verschiebung sozusagen sich gefühlt stattfindet, auch wenn wir uns eben die USA und bestimmte andere Länder auch in der EU anschauen. Das verstehe ich. Ich sage nur sozusagen, wir kommen aus einer Historie, auch mit Demos, wo sich ein ganzes Spektrum von Menschen von Anfang an nicht eingebunden gefühlt hat. Und das finde ich in Zeiten, in denen wir lernen müssen, was bedeutet, dass wir gemeinsam auf dem Grundgesetz stehen? Was bedeutet die Unterscheidung zwischen Menschenfeindlichkeit und zwischen du hast eine andere Meinung als ich? Das ist, glaube ich, die Grenze, die ich immer versuche zu ziehen. Denn
Ja.
alles andere, natürlich, du wirst immer jemand finden, der es besser definieren kann als du. Du wirst immer jemand finden, der es dann vielleicht noch mal anders auffasst als du. Du wirst immer jemand finden, der sagt, aber ich stehe das jetzt so. Ich lese ständig, dass Leute sagen, das ist populistisch, das ist polemisch und dann muss ich immer noch mal kurz bei Marcel Lewandowski nachlesen, was eigentlich noch mal genau Populismus ist,
Der auch
damit
schon
ich es auch
hier
nicht
war im
vergesse.
Pod Der auch schon hier war im Podcast, guter Freund von mir auch tatsächlich, Marcel. Freue mich immer, wenn ich ihn bei dir lese, in deinem übrigens sehr lesenswerten Newsletter. Das nochmal nebenbei gesagt. Also du schreibst ja informative Texte und hast ja eben auch schon mit Marcel gesprochen öfter oder in seinem Buch herangezogen, was sehr lobenswert ist, komplett richtig. Ich glaube, also Marcel könnte jetzt besser Populismus auch definieren, aber auch was du gerade als BPB, Bundeszentrale für politische Bildung, Definition so herangezogen hast, ich glaube, die kenne ich auch, das ist dann Extremismus hängt auch davon ab, ob man Gewalt
Genau.
als
Das hätte ich jetzt auch noch
legitimes
gesagt.
Element ansieht. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Nein, das
Genau.
hätte ich auch noch, genau, die
Ja.
Gewalt hätte ich noch mit reingeworfen. Aber du gibst mir gerade die total gute Idee. Ich glaube, ich werde das alles noch mal aufschreiben und dann für den Newsletter und nochmal so genau sagen, was sind eigentlich die klassischen Begriffsdefinitionen, die wir alle verwenden. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das jetzt ein paar Mal auch vor der Wahl diskutiert, auch auf Podien und mit anderen Leuten, die sich auch viel mit der AfD beschäftigen, die Frage, wie bezeichnen wir die denn? Weil es gibt zum Beispiel Verlage, die das sagt Ann-Kathrin Müller vom Spiegel auch immer, die AfD sehr gut begleitet haben über, ne, mit ihrem Werdegang, aber sie kontinuierlich als rechtspopulistisch einschätzen. Während andere eben von der extrem Rechten sprechen. Und dann saß ich mal auf so einem Podium und wurde gefragt, eben wie ich da, und ich habe so gemerkt, ah, ich bin auch all over the place. Ich habe auch nicht, ich habe mich gar nicht festgelegt. Und jetzt habe ich mich festgelegt und habe das, werde das halt immer so sehr bewusst als extrem Rechte in den Kontext setzen, weil man eben nicht mehr von einer rein rechtspopulistischen Ausrichtung reden kann bei einer Partei, die all diese Dinge mit sich bringt. Aber ich merke das halt bei mir selber auch. Und ich merke, das ist ein Anspruch, der lässt sich so leicht sagen, dieses, wir müssen aufpassen, wie wir reden und wie wir Sachen einschätzen. Und gleichzeitig merke ich bei mir selber auch, auch ich gehe da immer wieder drin unter und muss wieder so den Moment finden, wo ich sage, wie will ich es denn eigentlich, was wäre denn der bestmögliche Ansatz, sagen wir es mal so. Und das verstehe ich schon.
Ich auch. Und vielleicht das noch vorweg. Also man kriegt ja auch manchmal so zu hören, eben das Wort Rechtspopulismus irgendwie zu schwach sei oder für die jetzige Entwicklung der AfD. Das habe ich auch kurz mit Marcel besprochen, Marcel Lewandowski, und der sagt eben auch, also er benutzt das Wort rechtspopulistisch und sieht es keineswegs als Verharmlosung, weil der Populismus, wenn man ihn ernst nimmt, eben doch durchaus eine Gefahr darstellt, ne? Und durchaus in Richtung Extremismen abgleiten kann. Das vielleicht nochmal so nebenbei. Also Rechtspopulismus ist aus meiner Sicht auch und meinem Sprachgefühl heraus keine, also man lege sich fest, natürlich bitte, und alle sollen die Sprache nutzen, die aus ihrer Sicht die Wirklichkeit am besten beschreibt. Aber das vielleicht mal so vorweg, nochmal nebenbei, Rechtspopulismus ist nicht harmlos.
Nein,
Und
das wollte ich damit auch nicht gesagt
nee,
haben.
nee, nee,
Ich sage
nee.
nur, dass
So, na, ja.
eine politische Partei, und da gibt es ja ein paar im europäischen Spektrum auch, kann Rechtspopulistinnen in ihren Reihen haben, kann in Teilen rechtspopulistisch ausgerichtet sein, aber in anderen Teilen extrem rechts. Und ich glaube, im Bereich der Partei, die wir in diesem Land haben, würde ich schon sagen, sind wir da über die rote Linie hinaus, was die Ausrichtung angeht.
Okay.
Aber vielleicht schneidest du einfach Marcel mit seiner Definition nochmal rein, dann haben wir für alle nochmal den Experten mit drin.
Oder man hört die Folge nochmal, die sehr hörenswerte und immer noch aktuelle Folge. Aber ja, super. Vielleicht binden wir das Ganze nochmal ein in die jetzigen Entwicklungen. Also wir sehen eben ja auch in Teilen eine rechtspopulistische CDU vielleicht sogar oder eben rechtspopulistische Aussagen und auch das, was wir gerade hatten, so diese kleine Anfrage, die ja die Bewegung und die Demos und Verbände diskreditieren soll, wird natürlich abgestritten von denen, die Frage stellen, aber so der Eindruck ist oder wird auch in den Medien diskutiert, warum wird das jetzt so nochmal, ist das Nachtreten? Und man kennt das, es ist ja eigentlich aus dem Playbook auch der US-Populisten, ne? Also, dass man probiert, zivilgesellschaftliches Engagement zu diskreditieren und zu sagen, das ist gar nicht das Volk, das da auf die Straße geht und das da am Brandenburger Tor sagt, wir wollen Grundgesetz und Menschenrechte, sondern das sind irgendwelche linken Spinner oder so, ne? Und das ist ja eigentlich auch eine grobe Vereinfachung der Wirklichkeit. Und da würde ich dich mal fragen, glaubst du, uns droht jetzt mit dieser neuen Regierung und mit diesem ja doch sich anbahnenden Kanzler Merz, oh, ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal so öffentlich ausgesprochen, noch so ein bisschen Gänsehaut. Droht da jetzt noch mehr Trumpismus vielleicht sogar? Also das, was wir in den USA sehen, wird das jetzt auch hier immer weiter normalisiert werden, so dieses Schimpfen auf Links, Schimpfen auf vermeintliche zu Wokeness und also das Diskreditieren von zivilgesellschaftlichem Engagement links der CDU? Oder wie siehst du das?
Ich weiß nicht, ob wir es uns nicht ein bisschen einfach machen, wenn wir Trumpismus als ein Gegen-Links zusammenfassen, sage ich ganz ehrlich. Weil, also, meine ich jetzt nur, ne? Da sind wir wieder so in der Wortklauberei.
Nee, unbedingt,
Also,
unbedingt.
ich würde mal sagen, was uns natürlich bevorsteht, und das sehen wir in diesen Tagen auch, wenn man anguckt, jetzt war Macron gerade da, also es war jetzt viel europäischer Besuch in den USA, und ich würde sagen, man sieht, es gibt ein starkes Bemühen, da auch die europäische Seite zu vertreten. Diese Aufgabe droht, wer auch immer die nächste Regierung in Deutschland anführen wird. So, also das kann man ja sagen, die wird kommen.
Ja.
Und Ich glaube, dass das eine harte Aufgabe ist, mit dieser US-Regierung zu verhandeln. Und ich glaube, dass ich diesen Job keinem neide, da zu versuchen, den richtigen Ton zu finden, damit wir die nächsten 4 Jahre überleben. Also das wäre jetzt egal, ob es jetzt die Grünen, die SPD, die CDU oder ne, die Linkspartei sozusagen in Charge wäre. Ich glaube, ich freue mich über eine in Teilen starke Opposition. Ich freue mich nicht über alle Teile dieser Opposition, das möchte ich auch klar sagen. Und ich freue mich nicht über die Oppositionsführung. Und ich finde es unfassbar in die Glaskugel geguckt, jetzt schon zu sagen, wie wird diese Regierung agieren? Stand jetzt gibt es Koalitionsgespräche. Also ich würde schon sagen, na, natürlich gibt es Tendenzen, natürlich gibt es, und man kann diese kleine Anfrage natürlich nehmen, um alles sozusagen daran durchzuexerzieren. Ich würde diese kleine Anfrage trotzdem gerne nochmal auf einem eigenen Tableau sehen, weil sie natürlich auch nicht, jetzt steht überall, dass sie, ich habe es jetzt an ein paar Statements auch gesehen, dass sie direkt nach der Wahl rausgegeben wurde. Die ist ja datiert auf 2 Tage vor der Wahl. Und ich finde an dieser Anfrage, was ich daran wirklich seltsam finde, ist, dass dieses Wort Schattenkonstrukt vorkommt, weil das ja wirklich dieses Deep State Geraune so ein bisschen aufgreift. Wohl auch so sehr vage, ne? Manche Akteure sagen, weil, dass es da ein Schattenkonstrukt geben könnte. Und das ist das, was mir daran so besonders aufgefallen ist, weil das fand ich irgendwie so, da merkt man wieder so, ne, wir sind in so einem Wording, was hier übernommen wird, vielleicht von manchen Akteuren. Auf der anderen Seite wird hier eine Koalition verhandelt. Das sind schon zwei Partnerschaften. Hier werden unterschiedliche Ministerien verteilt, hier werden unterschiedliche Aufgaben verteilt. Und wir haben zumindest in der letzten Koalition gesehen, dass sich Koalitionen auseinandersetzen. So, for good or for worse. Ne? Muss man ja ehrlich sagen, es gab immer sehr viel Auseinandersetzung in dieser Koalition.
Ja, oh ja.
Ist jetzt auch nicht gut auseinandergegangen, muss man jetzt auch ehrlich sagen.
Ja.
Und das hat man vielleicht auch so ein bisschen jetzt im Wahlergebnis gesehen.
Ja.
Auch. Aber es gibt ja die Auseinandersetzung und es gibt das sich gegenseitig kontern. Und dafür ist es ja auch da. Und dafür gibt es den parlamentarischen Prozess. Und deswegen würde ich jetzt mir wünschen, dass der stattfindet, dass es da eine Einigung gibt und dass dann sozusagen jemand loslegt. Ich merke aber auch, dass es mir sozusagen nicht immer leicht fällt, alles voneinander zu trennen und da sozusagen mit einem ganz rationalen Gedankengang dran zu gehen. Jetzt bin ich aber auch die, die eben sozusagen behaftet ist durch das Thema, dass sie aus NGOs kommt und da auch viel mit und drin gearbeitet hat und deswegen so eine Anfrage anders liest als wiederum andere Menschen. Andere Menschen lesen so eine Anfrage und sagen, ja, uns ist das eh nicht klar, wie das in Berlin funktioniert. Wir verstehen das System nicht da und da trifft das auf sehr offenen Grund und Boden. Und das finde ich gefährlich, wenn man sowas so füttert. Und was ich aber schon sehe, ist, es gibt einen starken öffentlichen Diskurs, wenn wir bei diesem Thema bleiben. Es gibt einen öffentlichen Diskurs. Es gibt Berichterstattung dazu. Es gibt den Punkt, dass die Initiatoren dieser kleinen Anfrage sich dazu äußern müssen. Und deswegen würde ich mal sagen, in Zeiten, in denen der Chef der New York Times, der Opinion-Seite, wie ich gestern gelesen habe, das Handtuch werfen muss, weil es seine Meinungsseite so nicht mehr geben soll, würde ich sagen, gibt es bei uns zumindest den Diskurs über dieses Thema noch alive and plenty.
Das
Und
stimmt,
es gibt
ja.
starke Statements, auch, keine Ahnung, jetzt habe ich gerade gesehen, hat sich auch der Verband der Deutschen Stiftungen geäußert und auch mal klar nochmal darauf hingewiesen, dass die Zivilgesellschaft nicht angegriffen werden soll. Gleichzeitig muss man eben auch sagen, die Zivilgesellschaft oder auch die Akteurinnen der Zivilgesellschaft werden eben nicht erst jetzt angegriffen. Das fußt auf etwas. Das sind Methoden, die wir kennen. Das sind Methoden, das macht eine Partei wie die AfD seit Jahren, dass sie sich solche Organisationen vornimmt. Und dementsprechend, ja, das vielleicht nicht ganz kurz gefasst, aber nochmal zusammengefasst.
Bist ja nicht hier zum Kurzfassen, sondern eher zum Zusammenfassen. Daher alles wunderbar. Und ich teile deine Besorgnis, was das angeht, auch dieses konspirative Ebene, Stichwort sowas wie Deep State und andere auch konspirative Narrative, also die Idee, dass dunkle Mächte aus dem Schatten heraus die Gesellschaft zu etwas, ja, zu einem Scha auf einen Schaden hin steuern würden. So könnte man auch wieder eine Definitionsfrage, ne? Wie definiert man eine Verschwörungserzählung? Da haben Pierre Lamberti und Katharina Nokun eine ganz gute Definition, die ich jetzt auch zusammenfasse, eher als im O-Ton. Und da geht es eben auch darum, dass als geheime Mächte imaginierte Einflusssphären letzten Endes die Gesellschaft zum Schlechten hinsteuern, um daraus zu profitieren, also Manipulation aus dem Off sozusagen. Das wird jetzt dem Ganzen ja vorgeworfen. Und das ist ja auch ganz zentral für Trumpismus, ganz zentral für Rechtspopulismus, dieses konspirative Weltbild. Wir werden getäuscht und irgendwer ist hinter dir her und will aus dem Off was machen. Andere Sache, die vielleicht uns ein bisschen Hoffnung gibt, finde ich, oder mir zumindest, für einen Neuanfang, oder vielleicht nicht dich gefragt, siehst du Hoffnung auf einen Neuanfang in der deutschen Politik, weil sich das Personal ändert, so ein bisschen? Weil wir haben ja jetzt mit dieser Wahl schon, der Lindner ist raus, der Olaf Scholz wird weniger präsent sein, Habeck zieht sich auch irgendwie zurück, ist noch meines Wissens noch nicht ganz klar, in welcher Form, aber er wird auf jeden Fall nicht mehr ganz vorne mit dabei sein. Frau Wagenknecht ist nicht im Parlament und Frau Wagenknecht hat zumindest in Interviews durchblicken lassen, dass sie jetzt nicht irgendwie zurücktreten wird, aber das klang eher so, ihr wollt doch jetzt alle, dass ich sage, ich trete zurück und deswegen sage ich es nicht. So ungefähr. Also vielleicht ist auch Frau Wagenknecht bald eher raus. Also hast du da so Hoffnungen auf eine Verjüngung oder auf ein verändertes Personal, das einen ganz anderen Stil reinbringt? Merz ist auch neu. Also muss man auch sagen, Merz ist zumindest jetzt in dieser Vehemenz,
In dieser Rolle ist er wirklich ganz neu, das hat er ja noch nie geschafft.
Eben im ersten Amt, juhu, im
In dieser
ersten
Rolle, in
Amt.
der er jetzt ist, ist Klingbeil auch neu. Also, ich überlege gerade, wie ich das jetzt formuliere, damit es nicht alles Doom und Gloom ist. Also, ich möchte noch mal einmal doch, ich muss darauf hinweisen, tatsächlich, wir haben einen Bundestag, in dem wir zum zweiten Mal einen Rückgang haben, was den Frauenanteil angeht. Also nein, ich sitze hier nicht nur als Frau, sondern als Mensch in diesem Land and I'm not amused. Das sage ich sehr ehrlich, weil das war absehbar und das liegt unter anderem an Parteien, vor allem der AfD, aber auch an einer Partei wie der Union, die einfach nicht besonders weiblich stark vertreten sind. Und das finde ich, und da bin ich jetzt mal einfach beim Thema Geschlecht sozusagen im weitesten Sinne.
Bitte.
Da sind wir noch nicht bei jungen Menschen. Ich glaube, es ist immer noch ein Durchschnitt von Mitte 50. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Und natürlich haben wir immer noch einen horrend geringen Anteil an Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. Wir haben auch irgendwie, aber da habe ich jetzt die Zahl gerade leider nicht parat. Irgendwie sind doch 90%, ich müsste es nachgucken, bevor ich jetzt Blödsinn sage. Auf jeden Fall ein absurd riesiger Anteil dieses Bundestages kommt aus dem juristischen Bereich. Das
Sehr,
heißt
sehr
also
viele,
sozusagen.
ja, sehr viele, schon klassisch eigentlich, aber es sind jedes Mal eigentlich, muss man so,
So,
macht's nicht
also
besser.
deswegen würde ich sagen, wenn ich so, wenn, weil du gesagt hast, neues Personal, ne, bin ich jetzt nicht nur happy, wenn ich drauf gucke. Also, und ich sag mal so, auch das Spitzenpersonal, was uns jetzt in einer zukünftigen möglichen schwarz-roten Koalition erwartet, da sind jetzt keine großen Überraschungen bei. Also, da ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, ach, der ist aber neu aus der Kiste. Also, den haben sie jetzt aber aus der Kiste gezogen. Also, das ist aber sowas, was sie jetzt richtig neu rausgezogen haben. Aber es ist eine, ich sag mal so, es ist eine andere Kombination. Es sind Leute, die in Teilen so natürlich noch nicht in der Funktion waren. Und es sind natürlich jetzt auch viele Leute neu in den Bundestag gekommen. Also nicht nur bei einer Partei wie der Linkspartei, sondern bei anderen auch. Und das gibt ja immer einen neuen Schwung. Das heißt, es passiert insgesamt was Neues. Es ist ja auch ein kleinerer Bundestag. Das heißt, vielleicht ist ja das, was mit der Wahlrechtsreform auch geplant war, tatsächlich das, was jetzt kommt, dass der effektiver ist. Und dadurch schneller besser arbeiten kann und nicht mehr so wahnsinnig ausgedehnt ist. Also ich würde sagen, mit jedem neuen Bundestag gibt es neue Hoffnung, weil es sind neue Leute. Aber wir dürfen halt leider auch nicht vergessen, es sind trotzdem weniger Menschen, es sind zum Beispiel weniger Frauen. Es sind die Diversität dieses Bundestages ist nicht gestiegen, eher gesunken. Und das macht mir nicht gute Laune. Und wir haben natürlich 152 AfD-Abgeordnete in diesem Bundestag. Und das ist schon eine Menge Abgeordnete. Und deswegen, ich setze sehr auf alle, die jetzt in diesem Bundestag sind. Das muss ich schon sagen. Ich hoffe sehr. Ich gebe da auch die Hoffnung nicht auf. Und ich bin da eine feste, überzeugte Demokratin, die sagt, ich setze auf diesen Prozess. Aber ich gucke mir das auch an und denke so, und da, also je nachdem, wer da uns jetzt gerade so zuhört, das wird vielleicht vielen von euch so gehen, dass man so sagt, so, das wird echt anstrengend.
Anstrengend wird es auf jeden
Naja,
Fall. Ich habe
alleine für die
ja.
Diskussionen. Also was mir schon Politikerinnen erzählt haben, wie es sich manchmal anfühlt, da vorne zu stehen und eine Rede zu halten. Und du wirst jetzt von einem schon relativ großen Block von AfD-Politikern einfach niedergebrüllt. So. Das werden ja jetzt nicht weniger. Also
Ja.
der Ton, der raue Ton. Und jetzt, weißt du, wir kommen aus einem Wahlkampf im rauen Ton und jetzt geht's vielleicht nicht unbedingt gerade leichtfüßig weiter. Und dann kommt jetzt auch noch eine parlamentarische Diskussion, die wir ja auch brauchen, auf die wir ja alle setzen, die nicht leichter wird. Und das macht mir Bedenken. Und da hoffe ich sehr, dass die Leute, die auf der nicht extrem rechten Seite stehen, dass die das gut hinkriegen für sich. Und dass die auch in Teilen, also ich hoffe, ich wünsche da sehr viel Support auch, dass die Leute sich den Support auch nehmen, weil ich glaube, das ist ein knüppelharter Job, Politiker und Politikerin zu sein, was wir auch nicht immer genug wertschätzen, glaube ich. Die Menschen sind viel ausgesetzt, viel Hate, teilweise sind das absurde Arbeitstage und Stunden, wenn man es ernst nimmt, was ja auch nicht alle Frauen tun. Sorry, ich muss es ab und zu sagen.
Bitte.
Aber da wünsche ich denen allen natürlich wahnsinnig viel Erfolg dabei, das auch durchzuhalten.
Ja,
Weil wir
also
haben es
ich
ja auch
wünsche.
jetzt gesehen, es sind ja auch viele Leute rausgegangen aus dieser Wahl. Viele Leute haben sich nicht aufstellen lassen. Und die haben das getan mit der Begründung, weil sie gesagt haben, in Teilen der Hass auf ihre Familien, auch auf ihr Privatleben ist so groß geworden durch den Diskurs, durch auch in Teilen, die führen das ja in Teilen auch direkt zurück auf den Anstieg der AfD, dass sie gesagt haben, ich mache das nicht mehr, ich lasse mich nicht mehr neu aufstellen. Und
Ja.
das sind auch die ganzen Menschen, die jetzt fehlen werden in diesen Diskursen, in so einem Bundestag und auch im politischen Diskurs.
Absolut, denke ich auch. Und es ist total besorgniserregend, parteiübergreifend, dass manche Leute genau sich so in der Zielscheibe wiederfinden von der AfD und sich dann auch zurückziehen, weil der Hass eben dann auch so groß ist. Und das, ich finde auch, man sollte, alle Demokratinnen und Demokraten sollten auch zusammenstehen, auch wieder so eine Plattitüde ein bisschen, aber auch gerade im Bundestag, ne, dass die AfD dann da ist. So einen Druck zu erzeugen, so eine Hate auch zu erzeugen und so eine Hassatmosphäre zu erzeugen, dass die Arbeitsbelastung, dass das Arbeitsklima noch viel schlimmer wird. Man muss ja sich nicht nur mit den Problemen der Gesellschaft auseinandersetzen, wenn man im Bundestag sitzt, sondern man muss auch noch sich permanent von jedem Otto beschimpfen lassen per E-Mail, so ungefähr. Ne? Das ist doch einfach, also das ist doch krass. So, du hast nicht nur total schwierige Probleme anzugehen und zu lösen oder eben gemeinschaftlich die Lösung anzubieten, sondern du wirst dafür auch niedergeschrien, parlamentarisch, währenddessen du sagst es, die Fraktion wird erst größer, AfD Fraktion oder eben das, was Leute dann per Mails kriegen und so. Also absurde Arbeitszeiten und viel Kritik, wenig Privatsphäre. Also ich würde auch sagen, vielleicht das Konstruktive ist, alle, die zuhören, auch einige von euch haben mir die letzten Wochen ab und zu mal im Rahmen des Wahlkampfes geschrieben, so, hey Jan, übrigens nochmal danke für den ganzen Kram und für den, keine Ahnung, für den Podcast, für Instagram, für was du so machst und so. Und das finde ich auch voll cool, wenn das passiert, weil man kriegt ja Hate auch sonst und du wahrscheinlich auch, Franzi, man öffnet sein Postfach und hat da irgendwie auch eklige Sachen drin stehen. Und das ist, wenn ihr denkt, dass Menschen ihre Arbeit gut machen, dann, wenn ihr Politikerinnen habt, die sich engagiert haben im Wahlkampf und wenn ihr das auch nicht nur für euch behaltet, sondern wenn man da jemandem mal schreibt so und sei es ein Zweizeiler und sagt, hey, muss ja kein Liebesbrief werden, ne? Aber wenn man ihm sagt, hey, das ist eine gute Nummer, was du machst, weiter so, danke für deine Arbeit, dann ist das total viel wert, oder?
Absolut. Und das geht in alle Richtungen, ne? Das eine ist, also das positive Messaging, das unterstütze ich 100%. Das gilt übrigens für alle, nicht nur für PolitikerInnen, sondern ich habe noch keine Person getroffen, inklusive mir selbst, die nicht sagt, boah, mir ist das Herz aufgegangen, weil mir hat jemand was Nettes geschrieben. Es ist nie zu viel. Also Hate ist sofort sehr schnell zu viel oder egal oder so. Was Nettes schreiben ist nie zu viel und die Leute unterschätzen, was das für eine Wirkung macht. Ich habe manchmal Tage, da mache ich mein Postfach auf und möchte sofort alles wieder zumachen, weil ich schon an den Zuschriften sehe, oh, was habe ich nochmal geschrieben? Was stand Montag im Newsletter? Was habe ich gemacht? Och, so. Und dann gibt es so Wochen wie diese Woche. Ich habe am Montag, habe ich dazu aufgerufen, schickt mir eure besten Tipps. Was machen wir jetzt? Wie setzt ihr euch ein? Was gibt euch Kraft? Was gibt euch Resilienz? Wem folgt ihr? Wen findet ihr gut? Wen lest ihr gerne? Ich bin zugekippt worden mit E-Mails, die wirklich, also ich mache da gerade so einen großen Mutmach-Newsletter draus, weil das so gute Laune macht. Ich lese das so gerne. Die Leute schreiben nicht, die schreiben jetzt nicht alle, ich folge dir und du bist super, sondern die schreiben halt, ich lese das und guck dir dieses Buch an oder ich folge dieser Person und ich finde es so klasse, was die Person, das ist so schön. Das sind einfach
Cool.
wirklich fast 100 E-Mails mit nur positiven Inhalten. Deswegen bitte schreibt positive Sachen und schreibt sie auch an die Sachen, wo ihr sagt, ich kenne diese Organisationen, ich laufe da immer an deren Schild vorbei, ich finde irgendwie, die machen schöne Sachen im Internet, was auch immer. Schreibt denen das, weil die sind alle unter Zugzwang, immer mit Geld, mit not enough love. So, der andere Punkt ist aber, und den wollte ich noch mit reinwerfen, dieses apropos Kontaktaufnahme zum Politischen, macht das sowieso immer. Schreibt euren Abgeordneten. Also ja, das ist nervig, die machen das Postfach auf und werden zugekippt, aber das macht ja auch was. Und ich weiß nicht, ob du Dana Buchzig kennst, auch so eine, auch eine Kommunikationsberaterin, die hat auch ein Newsletter. Und die hat in ihrem Newsletter letztens geschrieben, dass es gibt so eine US-Untersuchung, die ausgesucht hat, dass so, dass wohl je konservativer Leute sich einschätzen, desto eher sind sie dazu, fühlen sich dazu befugt, ihre Senators anzuschreiben. Also sozusagen ist eine US-Studie. Und sozusagen, also je tiefer du ins konservative Spektrum gehst, desto eher schreiben die Leute ihren Senators an und sozusagen beschweren sich oder sind an Sachen dran. Und dass das sozusagen im ganzen Mitte- bis Linksspektrum einfach nicht so üblich ist. Und jetzt mal ganz egal, was eure politische Zugehörigkeit ist, auf diesem gesamten großen Spektrum, über das wir vorhin schon gesprochen haben, ich glaube, wir unterschätzen in Deutschland schon diese Macht, wem wir schreiben können. Und was das auch ausmacht, wenn wirklich Leute viele, viele Nachrichten zu einem Thema kriegen, egal was euer Thema ist, ob das Klimaschutz ist, ob das Kita-Infrastruktur ist, ob das die kaputte Straße bei euch um die Ecke ist, ne? Die Leute, und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, wie sehr dieses Dranbleiben wichtig ist und dieses da wirklich hinschreiben. Also im Positiven wie im Konstruktiven. Ich würde immer sagen, konstruktiv, schreibt den Leuten nicht. Also wenn man anfängt mit du Arschloch, die Straße ist kaputt, kommt man, glaube ich, nicht weiter. Aber dass man einfach dieses, dass man das nutzt, weil wir haben sie ja gewählt. Und jetzt haben wir uns gerade alle wieder mühsam das deutsche Wahlsystem überlegt und wieder so überlegt, was nochmal die Erststimme, was nochmal die Zweitstimme. Jetzt wissen wir alle wieder, dass die Erststimme sozusagen direkt gewählt wird und können diese Person anschreiben.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe
Apropos
das auch
das,
schon ein paar Mal
ja.
gemacht und ich finde es wahnsinnig befreiend. Ich sag's, wie es ist. Einfach das dahin zu schieben, wo die Leute auch dafür verantwortlich sind. Und dann kann ich auch sagen, okay, mein Wirkungskreis ist halt woanders, aber diese E-Mail habe ich geschrieben.
Voll. Also auch Kritik natürlich, dann konstruktive, aber genau im Ton, also jemand mal wertschätzend anerkennen zu sagen, ey, das oder auch viel Erfolg, ne? Vielleicht kann man jetzt auch diejenigen, die man in den Bundestag gewählt hat oder welche, die jetzt auch neu dabei sind, erstmal sagen, ey, Chaka, ne? Gute Nerven und du bist nicht allein und viel Erfolg.
Ja, oder sich so
Jetzt
ein Reminder setzen, das Chakra nicht nur jetzt am Anfang, weil jetzt am Anfang werden die alle geflutet. Vielleicht einfach für den September mal so ein Reminder setzen und dann nochmal ein Chakra senden.
stimmt, nicht alle Chakras auf einmal. Das
Naja,
ist
oder
eine
zumindest
wichtige.
nicht nur am Anfang, sondern sozusagen vielleicht so einen kleinen, was passiert eigentlich nach 6 Monaten? Wahrscheinlich sind dann alle wieder völlig genervt und dann kommt wieder nichts Konstruktives bei rum. Aber ich sag's nur. Es gibt kein zu viel an Danke, dass es dich gibt und dass du welche Aufgabe auch immer gerade erfüllst, die ich sehe und die ich toll finde, dass du sie machst.
Okay, dann bevor wir weiter in unsere Wahlanalysen versteigen, die könnt ihr auch überall anders lesen, wer ist wohin gewandert und wie könnten wir alles drüber reden und Parteien, Entwicklungen, dann lieber jetzt dein Kernthema, spoiler uns so noch ein bisschen, was so die Resilienztipps waren, was so die besten, was kann man denn jetzt machen, um nicht die Flinte ins Korn zu werfen, was kann man denn machen, um nicht den Mut zu verlieren, also was ist denn so, was sind deine Rezepte oder eben auch was sind die Rezepte von deinen Lesern und Leserinnen, wie kann man ja nicht verzweifeln, sondern sich denken, es ist Februar, bald März, also wir zeichnen übrigens Ende Februar auf. Ja, ich will weitermachen. Ich freue mich weiterhin aufs Jahr, auch aufs politische Jahr und aufs politische Mitwirken.
Also erstens, es ist bald März, Leute, der Frühling kommt. It's happening. Es sind grundsätzlich gute Nachrichten. Also, ich glaube, was mir die allermeisten Leute geschrieben haben, ist, ich habe mit jemand drüber gesprochen. Dieses wirklich, dass man sich unterhakt. Hakt euch unter. Es werden harte Jahre. Das kann man, glaube ich, politisch sagen. Egal auf welcher Ebene des Spektrums von links bis konservativ man sich befindet, es werden harte Jahre für uns alle. Also es werden harte Jahre für demokratisch eingestellte Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen wollen. Und sich unterhaken hilft immens. Und das sage ich aus der Rolle einer Person, die oft auch so die Solo-Aktivistin früher war oder jetzt eben so in ihrem Kämmerlein ein Newsletter schreibt und dann eben rausgeht mit diesen Themen. Es ist so viel schöner, wenn man Sachen gemeinsam macht, wenn man sich jemanden in den Podcast von mir aus holt oder wenn man Leute nochmal fragt oder wenn man sich, und wenn es online ist, vernetzt oder wenn man vor Ort, ich kann ja nur aus meiner eigenen Geschichte berichten, wir haben hier bei mir in Berlin in Kiez um die Ecke in einem Restaurant, in das ganz viele Leute hier um die Ecke gehen, haben wir eine Woche vor der Wahl einfach eingeladen. Wir haben einfach eingeladen, wir haben geflyert. Wirklich, ich habe zum ersten Mal seit langem wieder geflyert und überall Flyer hin verteilt und es sind über 100 Leute gekommen und wir haben 2 Stunden an einem Sonntagnachmittag über Politik gesprochen und über Demokratie und über wie wir uns damit fühlen und wir hatten unterschiedliche Gäste eingeladen, die auch noch was erzählt haben. Wir haben darüber geredet, wie man Wählerinnen motivieren kann und es war total schön und es waren unfassbar unterschiedliche Leute da mit ganz unterschiedlichen Meinungen.
Ja.
Und auch sehr unterschiedlichen politischen Einstellungen, aber es war ganz
Okay.
friedlich und alle waren so, alle sind so diesem Ruf gefolgt, wir wollen uns zusammentun.
Ja.
Also sich zusammentun, würde ich immer sagen, hilft. Der eine Punkt, den ich auch immer sage, ist dieses, guck dir deinen Wirkungskreis an. Ich finde das wirklich wichtig, weil man so, man verzweifelt so an der großen, weiten Welt. Also ich, für mich zum Beispiel, ich kann Trump nicht lösen. Ich kann auch diese Koalition nicht lösen. Ich kann, ne? Also ich kann auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland nicht lösen. Also so, ich und mein Fingerschnipsen. Ich kann mir so meinen Wirkungskreis überlegen. Und für die einen ist es, dass man sich überlegt, ich möchte mehr Zivilcourage im Alltag zeigen. Ich übe mal, wie ich zum Beispiel beim Kita-Drop auch mal klar dagegen halte, wenn irgendjemand was, weiß ich nicht, Menschenfeindliches sagt. Für die
Ja.
anderen ist es, ich möchte in eine Partei eintreten. Für wieder andere ist es, ich möchte mal neu für mich sortieren. Ich habe vielleicht ein bisschen Geld übrig. Also keiner hat viel Geld übrig, das meine ich gar nicht, aber ich würde gerne alle 3 Monate 20 € an eine gemeinnützige Organisation spenden und dass man sich nochmal überlegt, welche gemeinnützige Organisation könnte das sein. Für wieder andere ist es, dass man sagt, ich will was zurückgeben und deswegen werde ich jetzt Fußballtrainer im lokalen Verein. Oder ich trete ein in einen Verein und helfe da mit oder ich werde. Ich habe zum Beispiel ganz lange früher, da habe ich noch in München gelebt, habe ich Gottesdienstbegleitung gemacht.
Okay.
Im Altenheim. Das heißt, ich habe immer sonntags sozusagen, und das lief über die Freiwilligendienste, das habe ich über deren Seite gefunden, dann war ich im Altenheim immer sonntags und habe sozusagen mit verschiedenen älteren Personen, habe die abgeholt und dann sind wir gemeinsam in den Gottesdienst gegangen. Und das habe ich über die Freiwilligendienste gefunden. Das ist übrigens auch sowas, wo man, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte, sich natürlich umschauen kann. Also das meine ich, ne? Sozusagen, was kann ich selber machen? Und es muss überhaupt nichts Riesiges sein. Die Leute haben, ich finde, es ist immer so viel Druck bei diesem Gedanken, ich möchte so viel und alles und überhaupt machen.
Welt
Und
retten, gleich die Welt retten.
so, und manchmal reicht es doch, wenn du dir einfach ein tolles Buch kaufst über das Thema Demokratie, was du selber gerne lesen würdest und das mit deinen Kindern dir anguckst. Oder mit deinen Patenkindern. Und alle so in der eigenen Fasson. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben doch gerade in ihrer eigenen Fasson etwas gemacht. Und das sehen wir an 82,5% Wahlbeteiligung, dass sie sich in manchen Fällen bestimmt auch aufgerafft haben und hingegangen sind. Und so. Und
Ja.
deswegen, ich glaube, es kann auch mal ganz klein anfangen. Also ich würde sagen, erstens, man ist nicht so alleine, wie man sich manchmal fühlt. Und das reicht schon, wenn man eine weitere Person anspricht und sagt, wie geht's dir denn gerade damit, mit der Situation? Was denkst du darüber? Das zweite ist eigener Wirkungskreis, dass man sich nicht immer mit allem überfordern muss, was so ist. Und das Dritte ist, was ich natürlich immer sagen würde, ist, sucht euch die Leute oder guckt euch um nach den Sachen, was euch Hilfestellung gibt. Also das Buch, wo ihr sagt, ach toll, das wollte ich mir eh schon mal angucken, wie das Thema funktioniert. Oder ihr folgt auf Social Media einer Person, die, du hattest vorhin schon Pia Lamberti erwähnt, die psychologische Tricks und Tricks, sorry, die psychologische Anleitung und Hilfestellung auch sogar auf Social Media gibt, wie man sich resilienter gestalten kann, wie man sich sicherer fühlen kann in schwierigen, komplexen politischen Zeiten. Also so diese, ich glaube, diese Mischung aus, man ist nicht so allein, wie man sich fühlt, muss man jedenfalls nicht sein. Man muss sich genau überlegen, was kann ich überhaupt schaffen in meinem Umfeld und das angehen und sich das suchen, wo man sich entweder die Hilfe sucht von außen, wo man sagt, ich brauche da mehr Infos, oder wo man etwas Hilfe hingibt, indem man eben sagt, ich spende dahin oder ich investiere da meine Zeit oder ich stoße dieses Thema mal an, dass wir jetzt über Klima bei uns in der Grundschule reden sollen. So. Das wäre, würde ich sagen, ist so das große Triumvirat, unter denen sich ganz, ganz viele weitere Tipps noch verbergen, die ihr dann
Ja.
alle ab hoffentlich nächster Woche zumindest in Ansätzen nachlesen könnt.
Ja. Dankeschön. Also ich glaube auch, da ist ganz viel Gutes dabei gewesen. Selbstwirksamkeit ist total wichtig. Also wo Leute, ne? Also die gegen was kann man gegen die Ohnmacht tun? Was etwas? Ja, Hauptsache etwas. Und Hauptsache etwas auch gerne im kleinen Kreis als gar nicht. So als in keinem Kreis vielleicht. Also dass man sich selbst als wirksam erlebt im Kleinen, das ist total auch, man unterschätzt es irgendwie auch. Und vielleicht als, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, da war sehr viel Gutes dabei, aber auch eben nochmal als Klammer von wegen, ich war gerade im Urlaub und habe es zwar auch nicht geschafft, alles auszuklammern und zu sagen, hey, Politik, nein, danke. Ich hatte eigentlich vor, nur Romane zu lesen, keine Sachbücher und die Nachrichten noch mehr aus meinem Leben heraus zu verbannen. Denn du hast recht, Franzi, ich führe auch das Eilmeldungs-Live, das du auch führst, das führe ich natürlich auch normalerweise. Also eigentlich Politik und Gesellschaft. Vom Aufstehen bis ins Bett gehen quasi. Und das auszuklammern und sich Pausen zu nehmen, zu sagen, hey, ich mach das jetzt, leg das jetzt, Handy ist bewusst beiseite oder stell Nachrichten von bestimmten Apps aus oder geh da weniger Zeit rein. Das hilft auch total so. Und es wird auch helfen, die nächste Zeit ein bisschen erträglicher zu machen. Na, also wir brauchen, glaube ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es wird ein Marathon, es ist kein Sprint. Auch die nächsten Jahre mit der deutschen Regierung werden eher ein Marathon. Und ja, da kann man tatsächlich nicht so einfach das Ganze ausklammern.
Nein.
Ja, ich überlege hier gerade so ein bisschen. Hast du ein Thema, das du noch unbedingt ansprechen willst? Du hast gerade vielleicht noch die Gender Voting Gap, dazu hast du auch was gesagt, so andeutungsweise, warum Frauen zum Beispiel auch die AfD wählen oder so. Vielleicht hast du auch eine Newsletter zu. Du hast ihn im September geschrieben, aber vielleicht nochmal so jetzt in letzter Zeit. So, wie siehst du das Frauen-Männer-Ding? Jetzt nochmal ganz im Abwasch und kurz bevor wir das hier ganz so fertig machen, und vielleicht nochmal, wie siehst du da was? Also junge Männer wählen die AfD und junge Frauen haben sehr links gewählt auch. Und das fand ich sehr interessant. Und ja, wie können wir da besser miteinander? Droht uns da ein Geschlechterkampf oder was ist da los?
Also ich habe mir das angeschaut. Ich habe auch gesehen, dass die Zahlen bei den Frauen sind, glaube ich, 10% höher als bei der Bundestagswahl, also bei der AfD, bei den Wahlen für die AfD. Und am Ende des Tages, ich habe das damals in der Recherche auch, steht es natürlich überall, dass klar, die Zahlen steigen seit Jahren. Sie steigen langsamer als bei Männern, aber sie steigen seit Jahren. Und das liegt unter anderem auch daran, dass es rechtspopulistische oder auch extrem rechte Parteien natürlich auch darauf auslegen, von Massen gewählt zu werden. Und in der Masse sind nun mal, egal wer das gerne anders hätte, es ist nicht so, Frauen dabei. Und dementsprechend gibt es natürlich, ist ja auch nicht von ungefähr, dass es natürlich auch Frauengalionsfiguren in extrem rechten und rechtspopulistischen Parteien gibt. Und dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, die eben sagen, dass das natürlich bis zum gewissen Punkt auch absichtlich passiert, damit eben diese Parteien den Sprung in die Massenwählerschaft, in die allgemeine, in die breite Wählerschaft generieren können. Und nichts anderes sehen wir natürlich auch in Deutschland. Das ist ja auch klar. Also warum sollte Deutschland da anders sein? Und natürlich ist es schön zu sehen, dass wir auch einen Gegentrend haben. Aber tatsächlich gibt es dazu ja auch Forschung, soweit ich das noch weiß, von meiner Recherche aus dem Herbst. Und es hatte, glaube ich, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es damals aufgeschrieben hatte. Ich überlege gerade noch mal, dass es eben auch so dieses Abgehängtsein, dieses Gefühl von, die Welt ist nicht gerecht gegenüber mir als Mann, gerade bei jungen Menschen gibt. Und dass es da tatsächlich auch ich glaube, es waren auch Untersuchungen, ich müsste es nochmal nachgucken, für eben bestimmte Landstriche gibt in Deutschland, wo eben besonders eher die Frauen abgewandert sind und junge bis mitteljunge Männer zurückbleiben, die dann finden, die Welt schuldet mir was.
Genau.
Und das können wir jetzt natürlich, da bist du als Philosoph wieder gefragt, wieder philosophisch, genderphilosophisch hin und her diskutieren, wie inwiefern schulden wir alle einander was. Da
Ja.
gibt es ja auch schon viel Diskussion dazu. Aber was man sagen kann, ist, die Zahlen von Frauen, die diese extrem rechte Partei gewählt haben, steigt. Und die tatsächlich hat die AfD in diesem Wahlkampf auch einen großen Fokus auf das Thema Frauen gesetzt. Frauen
Ja.
waren eine ihrer Ziel. Es gab im Herbst so ein Strategiepapier, über das auch berichtet wurde, und da kamen Frauen dezidiert vor. Also sie wollten Frauen ansprechen, und da gab es auch ganz unterschiedliche Kampagnen dazu. Da gab es Pamphlete, die sich nur daraus gerichtet haben. Da gibt es ganz bestimmte Influencerinnen, die nur diese Rolle haben. Da gibt es auch natürlich die Rolle für Frauen als Aktivistinnen, die da an vorderster Reihe mitstehen sollen, aber gleichzeitig natürlich immer diese Rolle der Hausfrau eigentlich mit erfüllen sollen auf Dauer.
Natürlich.
Also das ist nicht so, als ob es in diesem ganzen Spektrum das den Gedanken Frauen nicht gäbe und auch nicht den Gedanken, wie spreche ich die Frau an? Und wenn wir uns wundern, dass das passiert, dann gucken wir nicht genau hin.
Ja, das glaube ich auch. Und vielleicht das, um das nochmal in den Tipp zu formulieren, dann redet mit euren Männern und euren jungen Männern auch insbesondere, glaube ich, erst recht. Also vielleicht auch sowohl zwischen den Geschlechtern, aber von Mann zu Mann. Ne? Dass man, wenn man jemanden hat, der irgendwie abgehängt ist und der irgendwie wütend wirkt und ohnmächtig, dass man den abholt und auch vielleicht ernst nimmt, bevor er in Richtung AfD und Co. abwandert. So, aber abwandern solltet ihr alle sehr wohl, die ihr zuhört, sehr wohl, nämlich in Franzis Newsletter. Das war eine schreckliche Überleitung, es tut mir leid. Aber sie ist ernst gemeint und kommt von Herzen. Franzi, du hast einen ganz tollen, sehr informativen Newsletter, der heißt ADAFD. Und man kann dich ebenso finden auf Instagram. Man kann sich vernetzen mit dir auf LinkedIn. Du fehlst auf Blue Sky, muss ich tatsächlich sagen. Ja, also du fehlst uns auf Blue
Stimmt.
Sky. Vielleicht, aber du hast wahrscheinlich, dein Tag hat auch nur 24 Stunden, die du auch Bücher schreibend verbringst. Also Anleitung zum Widerspruch heißt dein Sachbuch. Das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Und dementsprechend für weitere kluge Gedanken und für regelmäßig auch informative Texte zum Thema Politik folgt Franzi. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall gute Nerven beim Begleiten dieser Regierung und beim weiteren Begleiten der politischen Welt.
Vielen Dank, lieber Jan. Auch danke für diese Zeit mit dir und viele Grüße an euch alle da draußen. Schickt uns alle Definitionen, die wir so etwas krumm nur hier reingebracht haben. Und dann diskutieren wir einfach weiter. Vielleicht auch auf Blue Sky. Mal gucken.
Richtig, ja, uns wird's freuen. Ich sage, ich spreche mehr für uns. Ne? Immer spricht ja immer, Männer sprechen ja immer im Wir. Also ich spreche für uns auf Blue
Im Wir für
Sky.
alle Menschen auf Blue Sky.
Genau, für alle inklusiv, alle anderen sind mitgemeint. Wir würden uns freuen, wenn du irgendwann auf Blue Sky wärst. Und jetzt verabschiede ich dich auch nicht zuletzt, weil du eben so viel zu tun hast, auch nach der Wahl, dass du jetzt direkt in die nächste Veranstaltung gehst. In diesem Sinne, ja, dir noch einen schönen Tag und vielen, vielen lieben Dank für die Gedanken.
Es war schön mit dir, es war schön mit euch.
An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, der EWS Schönau. Die EWS Schönau sind bekannt geworden als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald. Gegründet als Elterninitiative gegen Atomkraft, haben sie vor 30 Jahren zuerst das regionale Stromnetz in Schönau übernommen und beliefern seit 1998 deutschlandweit Kundinnen und Kunden mit 100% Ökostrom. Dabei setzen sich die EWS als genossenschaftlicher Versorger besonders für eine regionale Stromversorgung in Bürgerinnenhand ein und arbeiten nur mit Produzentinnen, die nicht mit der Atom- und Kohlewirtschaft verflochten sind. Darüber hinaus tragen die EWS mit einem eigenen Förderprogramm zur Energiewende bei. In 2023 flossen über 2 Millionen Euro in bürgereigene Anlagen und Projekte zur Förderung der globalen Energiegerechtigkeit. Mehr Informationen zur Arbeit der EWS findest du unter www.ews-schönau.de.